Guten Morgen. Auch ich möchte kurz beginnen mit einem kleinen Gebet. Herr, ich danke dir, dass du da bist und dass du treu bist, dass du der treue Gott bist. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass du mir hilfst, dass ich das verkündigen darf, was du denn von mir möchtest, dass ich deine Gedanken, deine guten Worte predige und nicht das, was ich mir vielleicht ausgedacht habe, sondern du sollst schon damit es sein. Amen. Ja, genau. Der biblische Unterricht wird heute abgeschlossen. Zumindest für Ivan und Matteo. Ich darf auf eine tolle Zeit zurückblicken. Also ich kann euch gar nicht sagen, wie ich es genossen habe. Es war ein Fest für mich. Jeder Tag, wo wir da waren. Genau, und dem Thema, dem ich mich heute gerne nähern möchte, das wurde mir übrigens von der Gemeinde vorgegeben. Da bin ich auch sehr dankbar dafür, weil das immer so ein bisschen die Möglichkeit schafft, einfach an einem Thema dran zu bleiben und einfach eine gewisse Leitlinie bietet. Und es heißt Jesus, der bei dir bleibt. Und es ist eigentlich perfekt auf mich zugeschnitten. Ich habe mich damit schon sehr viel befasst. Und ich hätte euch vielleicht sogar was ganz Ähnliches erzählt, wenn ich jetzt nichts vorgegeben bekommen hätte. Und am Anfang dachte ich, ja, das wird leicht, einfaches Thema. Doch dann kommen die Gedanken, kreisen. Jesus, der bei dir bleibt. Warum muss man das überhaupt sagen? Haben wir da Zweifel dran? Könnte es denn sein, dass Jesus sich auch von uns abwendet? Würde Jesus mich im Stich lassen? Oder andersrum betrachtet, würde ich es nur glauben, dass Jesus mich im Stich lassen würde? Ich möchte heute mit euch Zusagen in der Bibel lesen, die ich beobachtet habe, und aber auch Probleme, die sich unter Umständen aus unserem Verhalten ableiten können. Und schlussendlich die Motivation Gottes, die dahinter steht, beleuchten. Und was mir auch ganz wichtig ist an der Stelle, ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt viele andere Bibelstellen, die sich auch durchaus mit diesem Thema befassen, viele aus anderen Perspektiven. Aber ich möchte euch ein paar Einblicke geben in Stellen, die ich für relevant halte heute. Und so möchte ich zu meiner Textlesung kommen. Und die steht in, wenn es funktioniert, kriege ich es hin, in Römer 8, Vers 14 bis 17. Denn alle, die durch den Geist geleitet werden, sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Paulus, der in dieser Predigt übrigens noch öfter vorkommt, schreibt uns in diesem Brief hauptsächlich von der Gerechtigkeit Gottes. Wir sind Kinder Gottes. In diesem Abschnitt dreht er sich um das Adoptionsrecht im Römischen Reich. Wir wissen alle, Paulus war Römer, sogar von Geburt an. Und in dem damaligen Recht war das so, wenn ein Mensch ein Kind adoptiert hat, dann war das eine Entscheidung, die konnte nicht mehr rückabgewickelt werden. Dieses Kind hatte die absolut selben Rechte wie ein leibliches Kind. Ja, es trug den Familiennamen und es hatte später auch das Erbrecht. inne. Ich finde diese Parallele hier spannend. Und zwar deswegen, weil wir hier immer noch irgendwie so ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen, finde ich. Dieses Recht, das Paulus hier so ein bisschen als Beispiel nimmt, das römische Recht, das ist ein, auch wenn es heute von Juristen immer noch hochgepriesen wird, weiß ich, aber es ist trotzdem ein Recht, ein System gewesen, was von Menschen gemacht wurde. Voller menschlicher Unzulänglichkeiten, Fehlern und sonstigen Stolpersteinen. Und hingegen Gottes Gerechtigkeit, die ist vollkommen. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Und wenn jetzt selbst die Römer wussten, dass so eine weitreichende Entscheidung, wie das, wenn man jemand adoptiert, das nicht mehr, dass es da kein Zurück mehr gibt, wie wichtig wird es für Gott sein? Wie wichtig wird es für Jesus sein? Jesus, der bei dir bleibt. Unweigerlich muss ich mich natürlich auch mit der Alternative auseinandersetzen. Wenn ich jetzt nicht in Jesus lebe, dann lebe ich in der Knechtschaft. Oder andersrum, ich bin ein Sklave. Und jetzt höre ich viele Menschen sagen, Nico, schau dich um. Wir machen, was wir wollen. Wir sind doch keine Sklaven. Wir machen unser eigenes Ding. Und ja, den Eindruck kann man gewinnen. Aber ich möchte euch zeigen, wie Jesus darauf reagiert. Und zwar in Johannes 8, Vers 34, sagt er zu den Pharisäern, die ihm gerade eine ziemlich ähnliche Antwort gegeben haben: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber, der bleibt nicht ewig im Haus. Der Sohn aber, der bleibt ewig im Haus. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Jesus vergleicht hier die Stellung eines Kindes und die Stellung eines Sklaven in einer Familie. So, das adoptierte Kind wie das normale Kind. Sie bleiben beide im Haus bestehen. Der Sklave, der weiß nichts, der weiß nicht, ob er bleibt. Jesus deutet sogar an, oder er sagt sogar hier, dass er nicht bleibt. Vielleicht wird er verkauft, wir wissen es nicht. Aber eins sagt er uns hier ganz deutlich: Wir sind entweder Kinder oder Sklaven. Beides geht nicht. Und auch dazwischen gibt es keinen Mittelweg. Jesus sieht sich in diesem Bibelabschnitt Menschen gegenüber, die gerade anfangen oder schon angefangen haben, Pläne zu schmieden, wie sie ihn denn töten wollen. Und er weiß es. Aber das hindert ihn nicht daran, die Hand gegenüber diesen Menschen auszustrecken. Und sein Angebot zur Befreiung, wie wir lesen, von Sünde zu erneuern. Paulus wird es später in Römer 5, Vers 8 so zusammenfassen: Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wenn uns jemand feindlich gesinnt ist, gehen wir dem im besten Fall aus dem Weg. Vielleicht haben wir böse Gedanken gegen die Person. Vielleicht gibt es auch Leute, die tätlich werden. Aber mich bringt es zu dem Punkt, wenn mir jemand feindlich gegenübersteht, gehe ich vielleicht. Aber ich darf niemals von mir auf Jesus schließen. Jesus bleibt. Jesus, der bei dir bleibt. Okay, wir sind, nehmen wir an, befreit von der Sünde. Wir leben mit allen Rechten und Privilegien in der Kindschaft. Aber wie gehen wir mit dieser Freiheit um? In Galater 5, Vers 13 greift Paulus diesen Gedanken auf. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in der Liebe. Und das hört sich im ersten Moment vielleicht einfach an. Aber in der Praxis ist es durchaus ein krasser Anspruch an uns. Weil wir ja regelmäßig daran scheitern. Wir finden uns in Streitereien wieder, vielleicht mit unserem Ehepartner, vielleicht mit unseren Freunden, mit unseren Vorgesetzten. Beliebt ist auch immer der Nachbar. Und dann haben wir Schwierigkeiten, uns ernsthaft zu entschuldigen. Oder wir können nicht unsere Interessen mal beiseite stellen und uns dafür zu interessieren, was denn vielleicht unser Gegenüber sich wünscht. Wir werden also diesem Anspruch so oft nicht gerecht, auch wenn wir uns noch so anstrengen. Was ist dann? Geht Jesus dann? Weil wir was falsch gemacht haben? Weil Sünde uns ja von ihm trennt? In der Bibel finden wir ein Beispiel von einem Mann, der auch reagiert hat, wie Jesus sich das bestimmt nicht gewünscht hat. Und ich möchte euch in Matthäus 26, Vers 33 damit reinnehmen. Petrus sagt zu Jesus: Auch wenn alle anderen an dir Anstoß nehmen, so werde ich niemals an dir Anstoß nehmen. Sprich, wenn es egal, was passiert, ich gehe mit dir. Ich würde für dich sterben, sagt er später auch noch. Und Jesus sagt: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Jesus wusste, dass Petrus scheitern würde. Mir kommt es manchmal so vor, wie wenn es ein Film ist, den er schon mal gesehen hat. Aber er wusste es und er sagt es ihm auch direkt. Und die Evangelien, die zeigen uns, dass es dann nachher auch so gekommen ist. Petrus scheitert krachend. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wie geht Jesus mit Petrus um? Er hätte ihm ja Vorwürfe machen können. Er hätte ihn zur Rede stellen können. Er hätte sich öffentlich von ihm distanzieren können. Hat aber nicht gemacht. Stattdessen stellt Jesus ihn wieder her. Er fragt ihn: Liebst du mich? Das Ganze fragt er dreimal. Und er vergibt ihm. Er wendet sich nicht von ihm ab, obwohl Petrus gescheitert ist. Er bleibt bei Petrus. Er bleibt auch bei dir. Jesus, der bleibt. Es kann immer solche Momente geben, in denen wir schwach werden oder schwach sind und in Sünde fallen. Vielleicht auch sicherlich hast du das selber auch schon erlebt. Und ich möchte mich hier auch ganz besonders an meine ehemaligen BUler wenden. Ich weiß nicht, was für Herausforderungen das Leben für euch bereithält. Ich weiß nicht, wohin ihr noch kommt und was ihr noch alles sehen müsst. Das kann ich euch nicht sagen. Aber was ich euch sagen kann, ist: Jesus geht nie von euch weg. Er bleibt immer bei euch. Und dass wir im Großen und Kleinen scheitern, das ist menschlich. Es trennt uns nicht von Gottes Liebe. Aber es macht nötig, dass wir zu ihm zurückkommen und ihn um Vergebung bitten. Wer unter euch Kinder hat, der hat sich vermutlich schon mal über sie geärgert. Kennt ihr das oder geht es nur mir so? Meine Kinder, die haben da manchmal richtig Talent dazu, dass ich wütend auf sie werde. Manchmal wissen sie nicht, was sie angestellt haben. Dann ärgere ich mich, aber dann ist es nicht so schlimm. Aber es gibt auch den anderen Fall, da wissen sie ganz genau, was sie gemacht haben, und sie machen es trotzdem. Das ist dann immer sehr unschön. Aber würde ich sie deswegen verstoßen? Um in den großen Worten des Paulus zu bleiben: Das sei ferne. Nein, natürlich nicht. Ich liebe meine Kinder. Und selbst wenn doch bei einem Menschen wie mir da oben irgendwo eine Sicherung durchbrennt und tatsächlich jemand sein Kind verjagen würde, dann reden wir hier immer noch von einem fehlbaren Menschen, nicht von Jesus. Jesus ist Gott. Jesus bleibt bei dir. Er jagt dich nicht fort. Okay, wir wissen, dass Gott uns adoptiert hat und wir wollen unsere Freiheit nun auch zur Ehre Gottes nutzen. Wir schaffen das nicht immer, aber wenn ich jetzt über die Reaktionen von mir zu meinen Kindern nachdenke, wie ich sie schon gemaßregelt habe, und ich über Gottes Reaktion auf mein Fehlverhalten schließe, dann wird mir irgendwie so ein bisschen unwohl in meiner Haut. Vielleicht kann das der ein oder andere verstehen. Dann frage ich mich aber, warum gibt sich Gott überhaupt mit uns ab? Oder was ist Gottes Motivation bei der ganzen Sache? Die Antwort ist simpel. So einfach wie simpel. Agape. Gott liebt uns. Im griechischen Urtext der Bibel steht hier Agape und dieses Wort steht für die Liebe. Aber auch hierin unterscheidet die Bibel in drei Formen von Liebe. Ich möchte jetzt tatsächlich nur bei Agape bleiben. Sie ist die göttliche Liebe, die perfekte Liebe. Die Liebe, die hier nicht an Bedingungen geknüpft ist oder irgendwelche Voraussetzungen erfüllen muss. Sie ist da. Sie verschwindet nicht. Sie geht nicht. Sie ist nicht endlich. Sie ist unendlich. Für mich ist es nicht greifbar, nicht fassbar und manchmal auch nicht richtig vorstellbar. Aber es ist wahr. Die Bibel sagt uns das. Die Wissenschaft glaubt, das Universum ist unendlich. Wissen tun wir es nicht ganz genau. Aber wendet das mal auf die Liebe Gottes zu uns an. Versucht euch mal, die Unendlichkeit in Form der Liebe vorzustellen. Ich bin noch nicht am Ende angelangt. Jesus liebt dich so sehr, dass er für dich gestorben ist. Er hat den höchsten Preis für dich bezahlt. Sogar deine Haare auf dem Kopf hat er gezählt. Bei mir wird es in nächster Zeit einfacher. Er sieht dich ganz genau. Er weiß, wer du bist. Er kennt dich. Vielleicht besser als du dich selbst. Und er versteht dich auch besser. Wenn uns Gott nun so sehr liebt, wie die Bibel es beschreibt, warum sollte er uns verlassen? Jesus bleibt bei dir. Durch deine Entscheidung, mit Jesus dein Leben gehen zu wollen, bist du nun adoptiert in Gottes Familie. Du bist in Jesus. Und wir alle wissen, Römer 1, Vers 8, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Ja, wenn du in Sünde fällst, es ist wichtig, damit zu Jesus zu kommen. Und es ist wichtig, um Vergebung zu bitten. Und es kann auch so sein, dass du dich fühlst, als ob Jesus gegangen wäre. Vielleicht weil du Zweifel hast oder vielleicht weil dein Gewissen dich anklagt. Doch der Herr ist immer größer als deine Gefühle. Er ist größer als deine Angst. Größer als dein Gewissen. Größer als die Probleme, die dir vielleicht im Alltag begegnen. Und vor allem, er ist größer als dein Versagen. Jesus ist immer nahbar und er ist nie weiter entfernt als ein Gebet. Jesus streckt dir seine Hand entgegen. Nur zugreifen musst du selbst. Ich möchte schließen mit den Versen aus Römer 8, Vers 38 bis 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe, die in Christus ist, unserem Herrn. Ich möchte beten. Jesus, ich weiß, dass du da bist und ich glaube das. Ich vertraue dir, dass ich immer bei dir bin und immer zu dir kommen kann, egal wie es mir gerade geht oder was passiert ist. Ich weiß, dass du treu und gerecht bist, selbst wenn ich es nicht bin. Und ich bitte dich einfach, dass du mir hilfst, dass dieses Werk, das du in mir begonnen hast oder in uns allen begonnen hast, dass du es zu einem guten Ende führst. Du bist der Herr, dich habe ich lieb. Amen.